und herzlich willkommen bei Wir sind schon mal los, der Podcast des Ernährungsrates Berlin. Der Ernährungsrat Berlin ist der zivilgesellschaftliche Zusammenschluss von AkteurInnen, die sich für die ökologisch nachhaltige, sozial gerechte Nahrungsproduktion und Verteilung im Raum Berlin einsetzen. In unserer Podcast-Reihe Wir sind schon mal los, Ernährungswende live, porträtieren wir Menschen und Initiativen, die bereits aktiv daran arbeiten, das Berliner Ernährungssystem gerechter und nachhaltiger zu gestalten und sprechen mit IdeengeberInnen über Themen rund um Ernährung und Essen. Wir veröffentlichen neue Folgen jeden Monat. Viel Spaß beim Zuhören! So, erstmal hallo, herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge.
Hallo!
Heute wollen wir über Ernährungsarmut sprechen. Und deswegen sitze ich hier mit Sabine Wert von der Berliner Tafel. Hallo Sabine.
Hallo.
Willst du dich ganz kurz vorstellen?
Mein Name ist Sabine Wert. Ich bin Gründerin und Vorsitzende der Berliner Tafel. Damit letztlich die Gründerin der gesamten Tafelbewegung.
Wir sind heute hier ja in der Großmarkthalle in Berlin, haben wir uns getroffen. Willst du kurz erklären, warum wir uns hier getroffen haben und nicht woanders?
Es ist einfach immer am eindrucksvollsten, sich hier am Ort des Geschehens zu treffen. Hier gehen unsere Touren los, um die Lebensmittel einzusammeln bei insgesamt 1000, 1100 Stellen pro Woche. Hier kommt diese gesammelte Ware her, hier wird sie sortiert, hier wird es zusammengestellt für die 400 sozialen Einrichtungen, die wir unterstützen, für unsere 48 Ausgabestellen von Leib und Seele, wo die Bevölkerung sich Lebensmittel holen kann, wenn sie bedürftig ist. Und ja, hier ist einfach die Zentrale von allem.
Man fühlt das, finde ich, auch so richtig. Es ist irgendwie ein cooles Gefühl, wenn man hier ist. Mein erstes Mal hier. Wie viele, weißt du, an wie viele Personen ihr Lebensmittel verteilt?
Über die 400 sozialen Einrichtungen erreichen wir etwa 95.000 Menschen. Das sind Klientinnen und Klienten, die entweder zur Beratung in solche Stellen gehen oder die dort wohnen oder die dort, zur Beratung gehen im weitesten Sinne. Frauenhäuser, Psychoberatungsstellen, HIV-positiven Beratungsstellen, alles, was der soziale Bereich so zu bieten hat. Und dann erreichen wir nochmal etwa 75.000 Menschen über unsere Ausgabestellen. Diese 75.000 Menschen sind Menschen mit Wohnungen. Die müssen nachweisen, dass sie auf Bürgergeld sind, dass sie auf Grundsicherung, auf Grundrente oder sind. Und dann erhalten sie einmal in der Woche Lebensmittel. Es ist eine Unterstützung, es ist keine Versorgung. Für die Versorgung ist der Staat zuständig. Und da wir Statistiken in allen Bereichen machen, wissen wir dann auch, wie viele Menschen wir erreichen.
Und nochmal, um das klar zu machen, wir reden jetzt hier wirklich nur über Berlin. Das sind schon ganz schön hohe Zahlen, aber darüber reden wir auch gleich nochmal ein bisschen, wie sich vielleicht die Zahlen auch verändert haben. Jetzt nochmal ganz zurück zum Anfang. Du hast die Berliner Tafel vor 30 Jahren im Jahr 1993 gegründet. Das sind jetzt ganz genau 30 Jahre, deswegen eigentlich auch schön, dass wir uns jetzt heute im Jahr 2023 treffen. Aber ist auch schon eine sehr lange Zeit. Wie kam es dazu und was hat sich denn seitdem geändert?
Ich war damals Mitglied eines Frauenvereins und wir hatten einen Vortrag der Sozialsenatorin Stamer gehört zum Thema Obdachlosigkeit. Haben uns überlegt, was wir machen können. Und dann kam ein anderes Mitglied aus dem Verein mit einem Zeitungsartikel über City Harvest New York. Und da stand drin, dass die Ehrenamtlichen in New York abends nach Empfängen die Buffets absammeln und den Obdachlosen auf die Straße bringen. Und dann haben wir überlegt, in der Situation sind wir auch, das können wir auch machen. Haben dann ganz viele Firmen angesprochen. Am Anfang war die Reaktion, wenn wir gesagt haben, wir wollen das unverkaufte abends, damals waren die Schließzeiten in den Läden, war 18 Uhr, also es war einfacher, das abzuholen. Die Reaktion war, wie ihr wollt unseren Müll. Und wir sagten, nein, das unverkauft ihr, aber das ist doch Müll. Das heißt, wir mussten uns dann erst aneinander gewöhnen und aufeinander zubewegen. Und die Firmen mussten kapieren, dass es zwar aus ihrer Sicht im Zweifelsfall Müll war, aus unserer Sicht aber überhaupt nicht, weil wir haben es natürlich auch sortiert, wir haben es angeguckt und haben es dann verteilt. Dann sind zwei Dinge passiert. Das eine ist, ich habe ganz schnell gemerkt, ich war eigentlich die Einzige, die fuhr. Die anderen Mädels kamen immer nur, wenn die Presse kam. Das heißt, ich habe 5 Frauen da rausgenommen und wir haben dann alleine weitergemacht, ohne diesen Frauenverein. Und es riefen andere soziale Einrichtungen an, ob wir sie nicht auch unterstützen könnten mit Lebensmitteln. Sie seien zwar keine obdachlosen Einrichtungen, aber sie bräuchten dringend Unterstützung. Und so hat sich das entwickelt bis heute, wo wir über 400 soziale Einrichtungen anfahren.
Also selbst damals gab es da auf jeden Fall schon der Bedarf war auf jeden Fall schon da bei den Personen. Mhm. Dachtet ihr damals denn, die Tafel würde es nur temporär geben müssen? Und ob ja oder nein, glaubst du, es wird die Tafel irgendwann nicht mehr geben? Oder hoffst du vielleicht, es wird die Tafel irgendwann nicht mehr geben?
Also ich kann mir vorstellen, dass für diesen Frauenverein das eine reine Übergangsgeschichte war. Die wollten gerade mal ein bisschen glänzen und dann hätten die aber auch ganz schnell aufgehört, weil ihnen einfach, ja, es war ja zu merken, ich war die Einzige, die fuhr. Und insofern wäre das ganze Ding wahrscheinlich relativ schnell wieder vorbei gewesen. Der Typ bin ich aber nicht. Also ich habe Sozialarbeit studiert und für mich bedeutet sowas was. Zum einen, wenn so eine Initiative anfängt, aber zum anderen auch, wenn es darum geht, eben zu unterstützen. Es gründeten sich dann relativ schnell immer mehr Tafeln. Die ersten, die danach kamen, war die Münchner Tafel, dann Neumünster, dann Göttingen und dann die Hamburger Tafel. Und mit der Hamburger Tafel gab es nochmal so einen richtigen Bekanntheitsschub, weil Hamburg war damals Medienstadt. Amidose, die Hamburger Tafel gegründet hat, war 66. Das war natürlich für die Presse auch ein Highlight. Eine Dame aus der besseren Gesellschaft Hamburgs macht sowas. Und dann war das natürlich, ich war 36 damals, also da war sie tausendmal interessanter und das war natürlich toll. Und es war für uns alle aber super, weil auf die Art und Weise ging die ganze Bewegung richtig los. Natürlich wünschen wir uns auf der einen Seite, es müsste keine Tafeln mehr geben. Das braucht aber zwei Voraussetzungen, nämlich die eine, es gibt keine Lebensmittelverschwendung mehr und die andere, es gibt keine armutsbetroffenen Menschen mehr. Und da hat sich auch viel getan in den 30 Jahren. Als wir vor 30 Jahren angefangen haben, hatten wir eine Kohl-Regierung. Und die Kohl-Regierung sagte noch, es gäbe keine Armut in Deutschland, weil alles über unser Sozialsystem abgedeckt sei. Wir haben eine funktionierende Arbeitslosenversicherung, funktionierende Krankenversicherung, funktionierende Rentenversicherung und es bedarf keiner zusätzlichen Maßnahmen. Heute würde im politischen Spektrum, egal aus welcher Ecke die sind, niemand mehr sagen, dass es keine Armut in Deutschland gibt. Insofern haben wir was erreicht. Wir haben mit unseren Tafelaktivitäten die Presse angelockt, weil die natürlich sehen wollten, warum stehen denn da die langen Schlangen. Dadurch hatten wir innerhalb kürzester Zeit eine unheimliche Medienaufmerksamkeit. Witzigerweise, Medien sind normalerweise nur arbeiten auf dem Level von Bad News und Good News. Und wir sind immer Good News. Die Bad News gehen fast ein bisschen unter bei uns. Also, dass wir so viel armutsbetroffene Menschen unterstützen, steht oftmals in keinem Verhältnis zu, wir sind 60.000 Aktive, die Tafeln unterstützen in ganz Deutschland. Wir sind inzwischen 970 Tafeln in Deutschland. Wir sind die wirklich Aktiven dieser Gesellschaft und. Und nichtsdestotrotz bringen wir aber die Botschaft, es gibt Lebensmittelverschwendung und es gibt armutsbetroffene Menschen immer wieder voran. Und das ist mir persönlich auch wahnsinnig wichtig. Ich versuche, so viel politischen Einfluss wie möglich zu nehmen.
Letztendlich ist die Tafel ja tatsächlich dann eigentlich auch wie eine Art Pflaster. Mhm. Was eigentlich, und die Wunde an sich sollte eigentlich vom Staat und vom Ernährungssystem geheilt werden können und die Tafel agiert momentan halt als eine Art Pflaster.
Ja, also dieses Pflaster, was wir kleben, natürlich, es ist im, also wir haben zwei Sprüche in unserer Sprache, nämlich steht der Tropfen hüllt den Stein, zum Beispiel, und das ist einfach, wir müssen immer wieder bei dem, was wir tun, darauf aufmerksam machen. Dieses Pflasterkleben ist wichtig, weil armutsbetroffene Menschen brauchen Aufmerksamkeit. Die haben sie nämlich in unserer Gesellschaft unter normalen Umständen nicht mehr, weil sie möglichst viele Kontakte abgebrochen haben, weil sie ihre Armut anderen gegenüber nicht eingestehen wollen. Und deshalb ist es natürlich eine enorme Überwindung für die Menschen, zu einer Ausgabestelle von entweder unseren Leib- und Seele-Ausgabestellen in Berlin zu gehen oder aber zu einer Tafel ganz allgemein, weil diese Überwindung, zu einer Tafel zu gehen, bedeutet, das Eingeständnis sich selbst gegenüber, armutsbetroffen zu sein, nicht mehr anders zu können. Niemand geht freiwillig zu einer Tafel beim ersten Mal. Das ist klar, da ist eine enorme Hemmschwelle, die von Selke, Professor Selke in den Raum gestellte Schamland-Diskussion, die ist schwachsinnig für mich. Es ist eine Überwindung, zu einer Tafel zu gehen, ganz bestimmt, aber danach ist es in der Regel ein wesentlicher sozialer Kontakt einmal die Woche.
Ein sozialer Kontakt, und ich glaube, wenn man sieht, anderen Leuten und vielen anderen Leuten geht es ganz genauso,
genau,
dann fühlt man sich sicherlich auch erstmal ein bisschen besser, auch wenn natürlich die ganze Situation unglaublich schlimm ist.
Und dass auch Menschen, die es eigentlich nicht nötig haben, dir nett entgegenkommen, ja, dir Aufmerksamkeit schenken. Das sind ganz wesentliche Faktoren. Unsere Tafelarbeit ist unendlich viel Seelenarbeit, deshalb haben wir es ja auch Leib und Seele in Berlin genannt, Leib mit AI geschrieben, wir teilen den Leib Brot miteinander, aber wir wollen auch auf die Seele der Menschen gucken, ja, und wir wollen etwas dafür tun, dass es uns als Gesellschaft insgesamt hoffentlich irgendwann mal besser geht.
Das ist wirklich eine sehr schöne Mission auf jeden Fall. Nochmal ganz kurz jetzt zu dir. Du bist ja Berlinerin durch und durch, du bist in Berlin aufgewachsen, du hast immer in Berlin gewohnt. Wie würdest du sagen, hat sich Berlin in deiner Lebenszeit geändert? Generell, aber auch gerade so in Bezug auf Ernährung und Essen und Ernährungsarmut? Genau.
Also in meinem Leben hat sich Ernährung enorm gewandelt, weil ich bin Wirtschaftswunderkind. Ich bin 57 geboren. Die ersten Tütensuppen und Dosen kamen auf. Insofern war das natürlich die Errungenschaft schlechthin, dass es plötzlich viel einfacher war, an fertiges Essen auch ranzukommen. Der Punkt ist, mein Vater starb, als ich 3 war. Ich bin bei einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen. Wir sind von Ost-Berlin nach West-Berlin vor Mauerbau. Wir haben in einer Dienstwohnung gewohnt, zusammen. Meine Mutter war Operationsschwester und zusammen mit einer Krankenschwester und der Köchin der Privatklinik, in der meine Mutter gearbeitet hat. Insofern bin ich zum einen in einer Frauen-WG aufgewachsen. Zum anderen, das Schöne ist, es war Putze 139. Das heißt, es ist irgendwann mal von Frauen besetzt worden. Da ist heute die Begine drin und viele, viele Frauenprojekte. Das ist natürlich für mich unheimlich schön, zurückzugucken. Aber zurück zur Ernährung. Das Schöne war, dadurch, dass die Klinik hinten im Garten war, die ist abgerissen worden, leider. Es war ein super, super toller Bau. Ich konnte nach der Kita oder nach der Schule sofort in die Küche dort in der Klinik gehen und bekam von der Köchin was zu essen. Also insofern hat es mir nicht gemangelt. Aber nichtsdestotrotz weiß ich, was es bedeutet, wenig Geld zu haben. Weil es war eine Privatklinik. Meine Mutter hat sehr unregelmäßig Gehalt bekommen. Wir haben zwar kostenlos gewohnt und ich konnte da essen, aber wir brauchten ja auch sonst Dinge. Und ich bin damit groß geworden, abgelegte Klamotten von anderen zu tragen. Und ich weiß, wie scheiße sich das anfühlt. Also das macht keinen Spaß. Dann ist es so, ich bin halt Potze-Ecke Bühlebogen die ersten Jahre aufgewachsen und das ist direkt neben dem Tiergarten, wo die ganzen zerbombten Villen von Konsulaten und Ähnlichem war. Und da sind wir durch die Gärten gestrommert und haben uns da das Obst rausgeholt. Also das war noch eine richtig tolle Zeit, da durch die Ruinen zu laufen, was ich natürlich nicht durfte, offiziell betrachtet, aber wir natürlich immer gemacht haben. Insofern ist es auch ganz wichtig, meine Mutter hat halt den gesamten Krieg erlebt und hat mich entsprechend erzogen, dass möglichst nichts weggeworfen wird, dass wir immer so gekocht haben, dass wir auch aufessen konnten. Ich war nicht gezwungen aufzuessen, aber ich habe es von mir aus getan. Und ich habe heute noch enorme Skrupel, wenn ich wirklich mal in der Situation bin, Lebensmittel wegzuwerfen. Das macht keinen Spaß. Und insofern ist mir Lebensmittelrettung schon immer quasi ein Anliegen gewesen, weil ich einfach so sozialisiert bin. Und da hat sich in den letzten 30 Jahren natürlich auch enorm viel getan, weil die Bubble der lebensmittelrettenden Menschen einfach immer größer wird. Es gibt immer mehr Menschen, die auch in Berlin und überall rumlaufen und Lebensmittel retten. Der Unterschied zwischen denen und uns ist, Sie machen es für Ihren Privatbedarf oder für die Nachbarschaft oder für den Freundeskreis. Wir machen es für armutsbetroffene Menschen. Und deshalb ist es ganz wichtig, wir arbeiten mit Foodsharing sehr gut zusammen. Wir informieren uns gegenseitig, wenn die Mengen zu klein sind, kriegt es Foodsharing. Wenn die Mengen größer sind, bekommen wir es. Das sind klare Absprachen. Wir haben hier beim Sortieren eine Nachmittagsschicht, die ist ganz oft von Foodsharern besetzt. Da rufen wir Alarm, wenn wir zu wenig Leute haben. Und insofern ist das toll. Womit wir eher Probleme haben, sind Firmen, die so sich unter dem Gesichtspunkt der Lebensmittelrettung gründen. Also in den Supermärkten gibt es inzwischen die sogenannten Rettertüten oder wie immer die heißen mögen. Und das ist logisch, dass der Handel das gerne mitmacht, weil der Handel ist dazu da, Dinge zu verkaufen. Das heißt, selbst der kleinste Betrag ist immer noch besser, als es kostenlos an uns abzugeben. Aber was in diesen Rittertüten drin ist, sind die Waren, die wir am nächsten Tag bekommen hätten. Mhm. Und insofern ist es schon etwas, da habe ich mit manchen Startups schon durchaus meine liebe Not. Denn die Startups bekommen alle einen Teil des Geldes, was für diese Rittertüten bezahlt wird.
Und die Supermärkte würden aber tatsächlich dann am nächsten Tag, wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum bald abläuft, nehme ich an, dann auch euch tatsächlich dann die Waren, die sie nicht verkauft haben, dann übergeben.
Ja, okay. Wir nehmen natürlich auch Sachen, bei denen das Mindesthaltbarkeitsdatum schon abgelaufen ist, denn es heißt ja mindestens haltbar bist. Und diese Idiotie, die Sachen wegzuwerfen, wenn dieses Datum erreicht ist, ich weiß nicht, warum das so schwer ist, den Menschen verständlich zu machen. Und das Verrückte ist, gerade junge Menschen erlebe ich immer wieder, die es wirklich wegwerfen. Und da denke ich, was soll der Quatsch? Das heißt, mindestens haltbar bist. Das ist eine Herstellergarantie. Bis zu dem Datum darf sich an Form, Farbe und Geschmack nichts verändert haben. Und erfahrungsgemäß ist es so, wenn wir irgendein Produkt in dieser Form in der Hand haben und es wegwerfen, dann ist unsere Psyche so geeicht, dass wir automatisch so ein Produkt unbedingt wieder haben wollen und in den Laden rennen und kaufen. Davon lebt der Handel, von unserer Idiotie im Umgang mit Lebensmitteln. Und es ist einfach Quatsch. Und wir haben eine wunderschöne Liste gemacht, die auch allen zur Verfügung gestellt wird, wo die viel länger Haltbarkeit dann auch beschrieben wird. Und bei Joghurt zum Beispiel ist es mal locker noch 4, 5, 6 Monate danach haltbar. Also insofern, wichtig ist halt auf die Verpackungen zu achten, wo drauf steht, zu verbrauchen bis. Das ist ein Verbrauchsdatum, das nehmen wir auch gar nicht ab, wenn das Datum gestern war und wir kommen in den Laden, dann machen wir das nicht. Aber alles andere ist überhaupt kein Thema.
Also ich habe auch bei manchen Produkten in letzter Zeit immer mal wieder so Sticker gesehen, wo dann draufsteht Mindesthaltbarkeitsdatum, ne, und erklärt haben, wie das tatsächlich funktioniert und dass man es danach auch noch häufig sehr gut essen kann, dass man halt mal dran riechen soll, ne, schauen soll, wie es aussieht. Und dann so können, glaube ich, KonsumentInnen auch ganz gut gebildet werden und ihnen erklärt werden, ihr müsst das nicht direkt wegschmeißen,
auf keinen Fall.
Einen Tag nach Mindesthaltbarkeitsdatum.
Wir brauchen uns ja bloß mal die Produkte anzugucken, die wir selber so konsumieren. Auf jedem Mineralwasser ist ein Mindesthaltbarkeitsdatum drauf. Also hallo, auf Salz. Hallo, wir holen das Salz aus der Erde, da liegt es Millionen von Jahren im Zweifelsfall schon. Und plötzlich ist es schlecht, oder? Ne? Das ist, also hallo. Ja. Es ist unverständlich.
Ich glaube, und da geht es natürlich auch darum, einfach ganz viel KonsumentInnenbildung zu machen. Und da müssen aber alle ran, ne? Die Supermärkte müssen ran, die Hersteller, die Regierung und so weiter. Und vielleicht ist das auch ein ganz guter Übergang jetzt. Wir haben gehört, ne, es gibt sehr, sehr viele, ich habe, glaube ich, die Zahl 3 Millionen Menschen in Deutschland, die von Ernährungsarmut betroffen sind. Es gibt ganz viele Tafeln, die versuchen, ne, diese Menschen zu unterstützen und ihnen Essen zu geben. Hier hast du schon gesagt, dass dir ganz wichtig ist, immer wieder zu betonen, was denn auch hier die Rolle des Staates bzw. hier in Berlin auch wahrscheinlich des Berliner Senates ist. Wie definierst du diese Rolle und wie siehst du die Rolle der Tafel im Gegensatz?
Für mich ist es immer wieder wichtig zu betonen, wir unterstützen die Menschen mit Lebensmitteln, wir versorgen sie nicht. Für die Versorgung ist der Staat zuständig. Und die Politik muss einfach mehr tun. Diese Umwandlung von Hartz IV in Bürgergeld. Ich habe immer gesagt, Hartz IV muss abgeschafft werden, aber das neue System darf nicht nur einen neuen Namen, aber das alte System beinhalten. Das Einzige, was sich beim Bürgergeld geändert hat, ist, dass keine Arbeitsverpflichtung mehr existiert. Ansonsten sind es 50 Euro mehr und das ist lächerlich. Alle Sozialverbände sprechen davon, dass mindestens 300 Euro mehr sein müssten. Wir haben für alles Geld, aber nicht für die Unterstützung armutsbetroffener Menschen. Und da ist natürlich immer, wird immer wieder herangeführt, es muss das Lohnabstandsgebot eingehalten werden. Dann muss der Mindestlohn eben auch noch stärker erhöht werden. Auch die Forderung besteht ja. Also da muss sich noch viel tun. Ich bin schon mal froh, was sich in den letzten 30 Jahren getan hat. Aber es ist eindeutig zu wenig. Und wir Tafeln sind ein wundervoller Seismograf für Situationen innerhalb unserer Gesellschaft. Und da müsste die Politik einfach noch viel stärker drauf achten. Ich bin froh, dass wir immer wieder aufmerksam machen. Aber zum Beispiel nimmt die Berliner Tafel sehr bewusst keine staatlichen Gelder in Anspruch. Wir existieren nur durch Spenden und Mitgliedsbeiträge, weil wir keine Abhängigkeit wollen. Wenn wir vom Senat oder von den Bezirken Geld bekämen, müssten wir nachweisen, wen wir mit wie viel unterstützen und dann würde es zur Versorgung werden müssen. Und das kann es nicht sein. Insofern ist es für uns in Berlin ganz wichtig, da von der Politik unabhängig zu sein. Wir haben gute Kontakte in die Politik, das ist nicht die Frage. Ich kriege auch immer wieder kleine Anfragen, bevor sie gestellt werden, vorgelegt, ob ich noch Ergänzungen dazu habe oder ob das alles so inhaltlich richtig ist. Da bin ich sehr froh über die Kontakte, die ich da habe. Aber es muss immer auch der nötige Abstand zur Politik gewahrt werden, weil wir haben kein wirkliches Druckmittel, wenn wir entweder Geld bekommen oder wenn unsere Nähe zur Politik zu stark wird.
Du hast gerade sehr schön gesagt, dass die Tafel ein Seismograf ist für gesellschaftliche Veränderungen. Habt ihr da ganz stark auch in der Pandemie und auch mit der Inflation gemerkt, dass mehr Leute gekommen sind, vielleicht auch andere Leute gekommen sind?
Wir haben während der Pandemie die Situation gehabt, dass wir plötzlich wahnsinnig viele Lebensmittel hatten, weil halt alle Hotels zugemacht haben, die Restaurants haben zugemacht. Wir haben für 50.000 Euro Osterartikel vom KDW bekommen, nur Lindt-Produkte, weil die halt ihre Lebensmittelabteilung in der 6. Etage dicht machen mussten, weil halt 5 Etagen zu waren und die 6. nicht erreichbar war. Insofern war das richtig klasse. Wir haben dann auch die Situation gehabt, dass ganz viele unserer Ausgabestellen zugemacht haben, weil halt die Ehrenamtlichen dort, und das sind immerhin 1.600 Ehrenamtliche, dort 60 plus 70 plus 80 plus sind, also höchste Risikogruppe. Wir haben dann gesagt, wir haben hier so wahnsinnig viele Lebensmittel und es kann ja nicht sein, dass die Leute plötzlich überhaupt nichts mehr bekommen. Da haben wir angefangen, Lebensmittelbeutel zu packen. Das waren Jutebeutel mit 8 bis 9 Kilo Lebensmittel drin. Dann haben wir Hotlines eingerichtet in den Gemeinden und dann konnte die Bevölkerung sich melden und sagen, ich bräuchte so einen Beutel. Und meine schönste Geschichte aus der Zeit ist, es rief ein Mann an, der sagte, wir sind 2 Erwachsene und 3 Kinder, sie haben uns 5 Beutel gebracht. In jedem dieser Beutel war ein großes Glas Nutella. Wir haben Nutella bis zum Jahresende. Vielen, vielen Dank. Also das sind so die Augenblicke, wo ich einfach weiß, warum sich die Arbeit wirklich richtig doll lohnt. Und wir haben in der Zeit innerhalb von, glaube ich, 8 Monaten 175.000 solcher Beutel den Leuten an die Wohnungstür gebracht. Nicht an die Haustür, an die Wohnungstür. Und da hatten wir zum Beispiel Unterstützung, also wir hatten wahnsinnig Unterstützung. Wir haben 1.500 Anrufe gehabt von Menschen, die nicht mehr zur Uni konnten, nicht zur Schule konnten, die ihren Job verloren haben oder gerade pausieren mussten und die bei uns mitmachen wollten. Und wir hatten bei dieser Verteilung der Beutel auch Unterstützung von den Rebel Ridern. Das sind ist die Fahrradgruppe der Extinction Rebellion. Ah. Und die haben mit ihren Lastenrädern oder sonstigen Fahrrädern halt diese Beutel ausgefahren. Wir hatten dann von F-Lotte Berlin die Unterstützung, dass die uns kostenlos Lastenräder zur Verfügung gestellt haben. Und auf die Art und Weise haben wir sogar wirklich richtig ökologisch super diese Beutel verteilt. Dann wurde es ja in dem Corona-Jahr, in dem ersten Jahr ganz schnell warm, sodass das mit den Fahrrädern ein gewisses Risiko war. Dann haben wir die fertigen Beutel in unsere Kühlfahrzeuge gepackt, sind zu einer strategisch günstigen Stelle gefahren. Da haben die Fahrräder gewartet, dann haben wir umgeladen Laden und dann war das so ein ganz kleiner Weg, nur noch so wie wenn wir vom Supermarkt nach Hause gehen mit unseren gekauften Sachen. Also das war schon eine logistische Höchstleistung, die wir da gebracht haben, aber das hat auch richtig Spaß gemacht und die Unterstützung von allen Seiten zu haben, war natürlich auch richtig, richtig schön. Insofern hat sich da viel verändert, dann haben aber die Ausgabestellen langsam aber sicher auch wieder aufgemacht. Und jetzt ist es so, wir haben seit anderthalb Jahren ja die Situation, wir haben Menschen, die aus der Ukraine gekommen sind, wir haben Folgen der Pandemie, sprich Corona-Spätfolgen, ganz viele Leute, deshalb haben wir viele Leute aus der Mittelschicht jetzt dabei, die haben ihre Jobs verloren und haben ihre finanziellen Ersparnisse aufgebraucht und sagen jetzt, nie habe ich gedacht, zur Tafel gehen zu müssen, aber ich kann nicht mehr anders, ich habe nichts mehr. Und die Inflation, also diese ganzen Faktoren, die gerade zusammenspielen, wir haben ja eine Dreifachkrise seit anderthalb Jahren. Und das macht sich bemerkbar. Wir hatten vor dieser Krise etwa 40.000 Menschen, die zu den Ausgabestellen kamen. Jetzt haben wir dann plötzlich etwa 80.000 und mehr gehabt. Jetzt pendelt sich es bei 75.000 ein, aber es ist immer noch enorm viel. Und wir haben zu den 48 Ausgabestellen jetzt noch 8 sogenannte Pop-ups. Das sind Ausgabestellen, die eigentlich nicht dabei sind bei unserer Aktion Leib und Seele, die wir aber mit fertig gepackten Tüten versorgen, in dem Fall versorgen. Und die geben dann zur Unterstützung an die Menschen diese Beutel weiter, die bei den regulären Ausgabestellen entweder keine Aufnahme mehr finden oder nichts bekommen haben, weil da einfach nichts mehr da war. Und wir müssen eine Gruppe, das betone ich in letzter Zeit immer wieder, eine Gruppe noch besonders betrachten. Die Medien haben über alle jungen Menschen immer wieder berichtet, die ihre Jobs verloren haben in der Veranstaltungsbranche, im Catering, in der Gastronomie allgemein oder. Die haben ganz oft sich umorientiert. Die haben neue Jobs in anderen Bereichen gefunden. Wer aber extrem betroffen war von der Situation, waren die 55-plus-Menschen. Mhm. Diejenigen, die am Arbeitsmarkt nicht mehr so ohne weiteres unterkommen und die aber sich auch nicht mal ebenso in eine ganz neue Richtung bewegen konnten. Und das sind genau die, die wir jetzt dabei haben, die ihre Ersparnisse aufgebraucht haben und die gar nicht mehr anders können, als zu uns zu kommen.
Wieso ist die Tafel dem Ernährungsrat beigetreten und wie siehst du die Rolle des Ernährungsrates im Kampf gegen die Ernährungsarmut?
Der Ernährungsrat, ich fand von vornherein die Idee total gut, weil es einfach darum geht, auch politisch aktiv zu sein und gesamtgesellschaftlich noch stärker zu wirken, aus der Armutsblase heraus. Weil als Tafel erreichen wir natürlich immer ganz viele mit der Argumentation im Sinne von armutsbetroffenen Menschen. Der Ernährungsrat geht aber ganzheitlich an die Situation ran und will gute Ernährung für alle. Und wir stellen halt Forderungen. Wir hatten in der Vergangenheit natürlich leichteres Spiel mit dem Senat, den wir früher hatten. Was ich immer wirklich blöd fand, war, wir waren ursprünglich bei Justiz, dann waren wir bei Verbraucherschutz und jetzt sind wir wieder bei Justiz. Und das innerhalb von 2 Jahren. Und das ist einfach wahnsinnig aufwendig, immer wieder neue Kontakte schaffen zu müssen, weil durch die Regierungswechsel haben sich natürlich alle Besetzungen auf Staatssekretärsebene auch völlig verändert. Und das macht es nicht leichter. Aber wir versuchen, so viele politische Kontakte wie möglich zum einen zu nutzen, aber zum anderen auch neu hinzuzugewinnen. Und wir haben parlamentarische Gespräche zum Teil schon gehabt, zum Teil planen wir das. Wir denken an Hintergrundgespräche mit der Politik. Und wir müssen einfach gucken, dass die politischen Errungenschaften, die wir schon haben, dass die auch vom neuen Senat jetzt weiterverfolgt werden. Und wir brauchen einfach die Ernährungsstrategie, die vor ein paar Jahren vom Rot-Rot-Grünen Senat verabschiedet wurde. Da soll es schon die ganze Zeit eine Neuauflage dazu geben, eine Ernährungsstrategie 2.0. Das schleppt sich so dahin und alle sind im Augenblick immer noch ein bisschen mit Nabelschau und anderen Dingen beschäftigt. Aber wir bleiben dran.
der Ernährungsrat ja auch erst kürzlich mit anderen Initiativen, unter anderem auch der Berliner Tafel, die Regierung aufgefordert, das Grundrecht auf angemessene Ernährung zu gewährleisten, indem es eine gerechte und ökologische Grundversorgung mit nachhaltig produzierten Nahrungsmitteln geben soll. Forderung unter anderem zu einer Grundsicherung und dann auch Steuerfreiheit für pflanzliche Lebensmittel. Erstens, wieso diese Forderung gerade jetzt? Und zweitens, wie schaust du da in die Zukunft? Glaubst du, das ist etwas, das realistisch passieren könnte?
Ich glaube bei der Politik nie dran, dass es realistisch schnell geht. Aber ich glaube schon, dass Politik sich bewegen kann. Also die Hoffnung will ich einfach nicht aufgeben, weil sonst hätten wir ein Problem mit unserer Demokratie insgesamt. Was ganz wichtig ist, ist, dass der Berliner Senat wirklich die Strategie weiter verfolgt, mit Brandenburg Verträge zu schließen, weil wir können nicht aus Berlin heraus unsere Bevölkerung, wir sind bald 4 Millionen Menschen hier in der Stadt, wir können sie nicht aus den Möglichkeiten Berlins heraus ernähren. Das zeigt sich schon daran, wir haben gar nicht wahnsinnig viel Landwirtschaft in der Stadt. Die haben wir aber in Brandenburg. Das heißt, wir müssen mit Brandenburg ganz dringend kooperieren. Das ist der eine Punkt. Dann ist es einfach so, dass Ernährungsstrategien sich wirklich gesamtgesellschaftlich orientieren müssen. Es betrifft einfach alle. Die gesunde Ernährung, was immer das sein mag, wir nennen es beim Ernährungsrat eher gute Ernährung, aber das ist genauso unklar wie gesunde Ernährung, aber die muss allen zur Verfügung stehen. Und wir müssen einfach zusehen, dass wir zum Beispiel auch die Schulessen, wir sind ja in Berlin in der tollen Situation, dass an den Grundschulen die Kids ihr Essen kostenlos kriegen und das mit einem großen Anteil an Bioprodukten auch. Es gibt irgendwie immer noch nicht genug Bioprodukte. Da muss dran gearbeitet werden, dass das besser wird. Und das Catering an den Schulen muss sich auch verändern. Die Kids müssen das mögen, was sie da bekommen. Es dürfen nicht riesige Portionen für kleine Kinder sein. Es dürfen aber auch nicht zu kleine Kinder für die sechste Klasse sein, weil die brauchen schon ein kleines bisschen mehr. Dann müssen wir gucken, wie geht's denn danach weiter. Wenn die Kids auf der nächsten Schule sind, weg von den Grundschulen, brauchen die genauso was zu essen. Und dann ist es wichtig, dass wir in den Schulen auch Unterricht in Bezug auf Ernährung einführen wieder. Früher, in meiner Kindheit gab es das noch. In meiner Kindheit gab es auch Schulmilch, die kostenlos zur Verfügung gestellt wurde, entweder Milch oder Kakao. Da müssen wir einfach weiter denken und da ist es, glaube ich, ein wesentlicher Ansatz vom Ernährungsrat, da auch immer wieder zu gucken, was braucht es an welcher Stelle, wo können wir mal nachtreten, wo können wir versuchen, auch besser zu informieren noch und welche Initiativen können wir erreichen oder initiieren, damit wir es besser erreichen können. Die Lebensmittelpunkte sind zum Beispiel eine schöne Variante. Da sind wir ja ganz aktiv inzwischen alle. Es gibt immer mehr Lebensmittelpunkte, also zentrale Orte, wo Menschen sich treffen können, wo gemeinsam gekocht wird, wo aber auch untereinander Lebensmittel getauscht werden oder verteilt werden oder wie auch immer. Und da braucht es einfach noch sehr viel mehr Orte, wo wir das machen können.
Auf jeden Fall. Und jetzt meine letzte Frage. Wie schaust du in die Zukunft, persönlich, aber auch in Bezug auf die Tafel?
Ach, persönlich, ja, ich bin jetzt 66. Ich habe gesagt, mit 90 gehe ich auf halbtags. Also insofern finde ich, ist das eine schöne Perspektive für mich. Ich bin halt wahnsinnig gerne aktiv und mache in 1000 anderen Vereinen noch aktiv mit. Das möchte ich auch möglichst weitermachen. Ich habe eine MS seit vielen, vielen, vielen Jahren und habe die aber ganz gut im Griff. Und ich denke, da ist ein Teil des Ganzen meine Aktivität, weil ich denke einfach nicht allzu sehr über meine Krankheit nach und freue mich meines Lebens und denke auch, dass ich wahrscheinlich aber auch eine relativ harmlose Form der MS habe. Und da bin ich natürlich auch sehr dankbar. Und ja, ansonsten versuche ich einfach, auf meine bescheidene Art und Weise weiter hier Influencerin zu sein und möglichst viele Interviews zu geben, um möglichst viele Menschen davon zu überzeugen, dass die Arbeit, die wir machen, unheimlich wichtig ist und wir auch gerne Unterstützung brauchen.
Total schön. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Es war sehr erhellend und hat mir auch unglaublich viel Spaß gemacht hier in der Großmarkthalle in Berlin.
Sehr gerne. Wunderbar. Vielen Dank auch.
Danke dir.
Vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, dass ihr etwas mitnehmen konntet. Abonniert gerne den Podcast. Ihr findet natürlich alle Infos zu dieser Folge in den Shownotes und auch auf unserer Webseite. Solltet ihr Fragen haben oder Vorschläge für neue Podcast-Folgen, e-mailt uns gerne an podcast@ernährungsrat-berlin.de. Bis zum nächsten Mal.